Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Es ist Samstag, der 29. August 2026. Euer Lieblingsstammteich ist wieder am Start. Ich bin Seth, neben mir ist Pflanzi und wir haben mal wieder den wundervollen Max dabei. Ich sag mal Hallo in die Runde.
Hallo, hallo.
Ein wunderschön Hallo.
Na? Ja, ich freue mich, wieder bei euch sein zu dürfen. Das hat mir beim ersten Mal sehr gut gefallen und freue mich wieder da zu sein und ich hoffe natürlich, dass eure Mikronährstoffe alle im grünen Bereich heute sind, oder?
Ja, danke Dominik für diesen Hinweis. Ich kann für uns sagen, wir haben hier im Haushalt heute schon sehr, sehr gut gespeist und ich glaube, die Mikronährstoffe waren auch alle am Start und das sogar ganz ohne totes Tier.
Sehr schön.
Ich muss erst mal Grog fragen, ob das alles auch so stimmt. Am besten dreimal hintereinander.
Ich glaube, wir müssen ein paar Zuschauer und Zuhörer mit ins Boot holen, die jetzt vielleicht Fragezeichen haben und sich vielleicht auch erschreckt nach ihren Mikronährstoffen erkundigen. Machen wir das, ne?
Ja, besser ist das, glaube ich, bevor genau. Die Verwirrung also, verwirrt ist.
Ich glaube, dieses große Thema, was uns alle seit Tagen umtreibt mit den Mikronährstoffen, haben wir Dominik zu verdanken. Dominik, wir haben wenig Informationen. Man munkelt, er ist irgendwie 32 und lebt noch in seinem Kinderzimmer und hat unter einem meiner Essens-Tweets Grog nach den Nährstoffen dieses Essens gefragt. Es handelte sich um ein Filet von Juicy Marbles und um Gnocchi mit Rotkohl. Und er hatte arge Zweifel, dass das alles so wirklich gesund ist, was da auf dem Teller ist, und hat dann angefangen, also Grog zu befragen, wie das dann mit den Nährstoffen aussieht, ob das alles hinreichend damit abgedeckt sei. Und er hat, glaube ich, so kann man das sagen, nicht die gewünschten Antworten bekommen. Und hat dann seine Fragen versucht, durch Verfeinerungen doch noch zum gewünschten Ergebnis zu bringen, indem er sagte, nein, er meint die Mikronährstoffe dieses Essens, ob die denn da wären. Und dann hat auch da Grog wieder gesagt, ja, die sind gar nicht schlecht, nämlich 4,8 Gramm Eisen. Und dann konnte er das nicht glauben und dann kam, glaube ich, für mich der epische Satz in diesem Dialog zwischen ihm und Grog, der dann lautete, denk nochmal nach und korrigiere.
Also ich muss wirklich sagen, ich habe selten, gerade auf Shitter, so eine derartige Hinrichtung gesehen und dann noch ausgerechnet von Grog. Ja, also wenn du es wirklich hinkriegst, dich ausgerechnet, wenn dich schon eine AI beerdigt und es dann auch nur ausgerechnet Grog ist, dann solltest du, glaube ich, wirklich nochmal ein paar Lebensentscheidungen überdenken. Also das war ja wirklich, das war ja, ich weiß immer noch nicht so ganz, ob das Realsatire ist, ob das wirklich ein gezielter Troll ist oder ob der das wirklich, wirklich ernst meint. Es deutet viel darauf hin, dass es ernst meint.
Ja, doch, auch die Vehemenz. Also, er hat sich ja beerdigen lassen, wurde ausgebuddelt und hat sich nochmal beerdigen lassen. Und da war noch kein Mensch involviert. Ja. Das muss man so sagen. Und dann kamen wir.
Ja. Aber das gilt ja schon fast dann als Leichenschändung, wenn man da noch weiter draufhaut. Also, das ist ja, ja, da musste man ja nicht mehr viel tun, außer nochmal so die kleine Schippe Erde hinterher schmeißen, wie das bei der Beerdigung so üblich ist.
Ja, das war noch so das Blümchen, das du dann ins Loch hinterher wirfst.
Genau. Ich fand's geil, er hat es ja nicht nur einen Tag gemacht, nein, er hat es am Folgetag nochmal gemacht. Diesmal hat er es bei mir probiert. Oh. Ich hatte eine Suppe, eine Möhren-Kartoffelsuppe für meinen Sohn gemacht, der krank war, und hatte das auch so als Tweet abgesetzt. Und darunter hatte er dann kommentiert, also ich versuche es auch genau so vorzulesen, Rechtschreibfehler lese ich mit vor. Rindernochenbrühe, Hühnersuppe. Warum nicht sowas? Enthält unfassbar viele Nährstoffe und wirkt ebenso anti-entzündlich, aber Hauptsache fancy und vegan. Armes Kind. Ja, gut. Ja, und da kamen dann auch wieder ein paar Leute und haben ihm dann mal erklärt, ob er noch weiteren intimen Kontakt mit Grog haben möchte.
Also ja. Wo er ja in der Sache recht hat, wo er einen Punkt hat, also in der Hühnersuppe wäre definitiv mehr Antibiotika drin.
Das ist korrekt, ja. True. Vermutlich auch in der Rinderknochenbrühe.
Ja.
Aber irgendwann kam er dann auch noch um die Ecke mit Jesus liebt uns.
Das ist, glaube ich, immer seine Exit-Strategie.
Fand ich wirklich unglaublich sensationell, nachdem dann halt wirklich nicht nur Grog ihn komplett verbuddelt hatte, sondern auch alle anderen nochmal ein paar Betonplatten draufgelegt haben. Da kam dann wirklich so der Killersatz von wegen, ja, spielt ja am Ende des Tages auch alles keine Rolle, Jesus liebt dich und es war nichts mehr von ihm zu hören.
Nee, ja, seitdem ist er ein bisschen verschwunden. Was ganz interessant war, ich hatte an dem Tag, und das steht in gar keinem Zusammenhang, aber zufälligerweise an dem Tag schon mal mit einer KI gesprochen, auf dem Weg zur Arbeit, und da war ich im Auto alleine und dann nutze ich gerne mal so die Zeit, um auch mal mit einer KI zu quatschen, und hatte mir ausgedacht, ich gebe mich mal der KI gegenüber als Ex-Veganer aus und sage, ey, ich lebe nicht mehr vegan, und baller die KI mal mit diesen ganzen Argumenten in Anführungsstrichen zu, die man so tagtäglich hört. Also angefangen von der Löwe isst ja auch Fleisch, über Pflanzen haben auch Gefühle, bis hin zu, naja, die Veganer wollen ja auch nur irgendwie sich als was Besseres fühlen und so weiter und so fort. Und habe einfach mal geguckt, wie reagiert die KI da drauf, und es war amüsant, weil die KI natürlich immer in diesem Dilemma ist. Auf der einen Seite ist sie darauf programmiert, nett zu sein, auf der anderen Seite will sie auch bei den Fakten und bei den Tatsachen bleiben. Und die war so unterschwellig passiv-aggressiv, dieser KI. Mit jedem Argument, was ich gebracht habe, wurde der Tonfall immer genervter. Und der Höhepunkt war dann, als ich dann wirklich am Ende meiner Argumentationskette angelangt war und dann einfach sagte so, ja, ist mir auch egal, darauf brate ich mir jetzt erstmal ein Steak. Und die KI dann wirklich geschwiegen hat. Und ich zuerst dachte, jetzt ist irgendwie die Verbindung unterbrochen, Internet irgendwie kaputt oder die App hat sich aufgehängt, was mal passiert. Aber nee, die war noch da, die App. Und ich so, hallo? Hallo? Schweigen. Ich so, hallo, bist du noch da? Und dann die KI sagte, was soll ich darauf jetzt noch antworten?
Also sagst du, hast den Dominik Selbstversuch gemacht?
Ja, aber witzigerweise, bevor Dominik in mein Leben getreten ist, das war am selben Tag, also ich habe das vormittags gemacht und wollte einfach mal wissen, wie reagieren KIs denn so auf, sage ich mal, so typische Fleischesser Argumentationsstränge. Und es hat mich natürlich schon ein bisschen gefreut, dass die KI da wirklich in der Sache eigentlich nie zugestimmt hat. Ne? Die macht natürlich immer so ein bisschen Graubereiche, so im Sinne von, naja, du musst ja am Ende irgendwie selber entscheiden und so, und da kann ich dir nicht reinreden, aber eigentlich hast du damit nicht recht. Das ist kein valides Argument. Und das hat mich natürlich schon gefreut. Und es bestätigt mich auch so ein bisschen in meiner Beobachtung, dass ich feststelle, in den Diskussionen, in denen ich so bin, relativ wenig KI-Material vorzufinden, wenn es um Thema Veganismus geht, weil ich glaube, die KIs generieren da wenig Material für diese anti-veganen Positionen. Also ich glaube, wenn man die dann fragt und sagt so, hä, ich habe hier einen Veganer, ne, widerleg den mal, dann wird, glaube ich, bei vielen Leuten dann die KI sagen so, naja, der hat da schon recht damit. Ne? Und deswegen
ja.
Finde ich natürlich cool.
Ich glaube, das ist sehr modellabhängig, glaube ich. Aber im Großen und Ganzen, ja, ich mache die Erfahrung auch ab und zu, wenn es um vegane Themen geht. Bei uns im Haushalt, soll jetzt keine Werbung sein, aber aufgrund der technischen Anlagen und Accounts, die wir hier so betreiben, nicht zuletzt für Podcast und Stream, nutzen wir halt dann auch privat Gemini. Und da muss ich tatsächlich sagen, man kann jetzt von Google auch halten, was man möchte. Die sind so in den aktuellen Modellen echt gar nicht schlecht. Also die ist wirklich tatsächlich sehr, sehr brauchbar. Und wie du auch gerade sagtest, gerade wenn es dann um die Faktenebene geht, mittlerweile schon sehr hart zuverlässig geworden. Ja, klar musst du an vielen Stellen dann trotzdem nochmal, gerade wenn es dann um irgendwelche sensiblen oder relevanten Themen geht, vielleicht auch nochmal so die berühmte zweite Meinung und auch nochmal ein bisschen nachrecherchieren. Aber die Fehlerquote ist auch deutlich besser geworden. Und das deckt sich dann auch mit dem, was du dann beobachtest, wenn es eben um das rein vegan Thema geht, dass da dann auch seitens der KI herzlich wenig widerlegt wird, weil es einfach nicht der Faktenlage entspricht. Und dementsprechend können die natürlich dann auch herzlich wenig KI-Material gegen Veganismus oder gegen Veganer erzeugen, weil es die KI einfach nicht wirklich hergibt.
Ja.
Also das ist tatsächlich, das fühle ich. Aber das ist ja ohnehin, Ich glaube, das geringste Problem, das wir momentan haben, gerade wenn es um Veganismus geht, ist eine KI oder ein Dominik. Ich glaube, viel Probleme machen wir uns tatsächlich auch selbst.
Ne? Gelungener Übergang.
Schön. Ja, das stimmt. Also wir liefern immer wieder, glaube ich, unnötige Angriffsfläche in unseren Argumentationsweisen. Und das ist häufig gar nicht böse gemeint. Ich muss auch sagen, viele der Dinge, die ich inzwischen kritisch eher habe ich in meinen Anfangsjahren auch so in den Äther geblasen. Was ich mir einfach wünschen würde, ist, wenn man mit diesen Sachen dann von anderer Seite konfrontiert wird, also wenn innerhalb der Bubble Kritik kommt, dass man mehr Bereitschaft zeigt, diese Kritik dann auch anzunehmen. Und da sehe ich wenig Diskursbereitschaft. Ne? Also diese Fähigkeit und die Bereitschaft, auch sich selber nochmal zu hinterfragen und nicht zu sagen, hey, wenn ich vegan bin, dann brauche ich jetzt nicht mehr weiterzudenken, sondern stimmt denn das, was ich hier jetzt argumentativ sage? Ist das strategisch sinnvoll? Ich glaube, diesen Diskurs müssen wir immer wieder führen und diese Bereitschaft sehe ich wenig, leider. Aber um das mal konkret zu machen, also eine Sache, die ich immer wieder sehe und lese, ist zum Beispiel diese Statistik-Posts, wo dann aufgelistet wird, was man jetzt irgendwie spart oder was man irgendwie erreicht, wenn man jetzt vegan lebt. Und da werden immer zum Beispiel diese 15.000 Liter Wasser für ein Kilo Rindfleisch kolportiert, die verbraucht werden. So, und wenn ich das Wort verbraucht benutze, heißt das ja, das Wasser ist weg. Da steht niemand mehr zur Verfügung. Und das ist einfach falsch. Das ist eine Zahl, die stammt aus einer wissenschaftlichen Studie. Und in dieser Studie wird halt von virtuellem Wasser geredet. Und virtuelles Wasser teilt sich in verschiedene Bereiche. Da haben wir einmal das sogenannte Grünwasser. Das ist das Wasser, was quasi auf die Weideflächen fällt und von den Weideflächen aufgenommen wird und verdunstet oder entweder wieder versickert und so im Wasserkreislauf verbleibt. Und was vielen, glaube ich, nicht bewusst ist, dieses Wasser fällt auf diese Weide unabhängig davon, was auf dieser Weide ist, ob da jetzt Futtermittel ist oder ob da jetzt gerade eine Kuh draufsteht, die grast. Dieses Wasser fällt da immer drauf. Ja. Unabhängig von der Nutzung der Weide. Also muss man auch sagen, dieses grüne Wasser ist gar nicht relevant, wenn es um den Verbrauch von Wasser geht, weil es halt eben im Wasserkreislauf drin bleibt.
Wenn ich das in der Studie damals auch richtig rausgelesen hatte, wurde da ja dann tatsächlich, wie du auch gerade, du hast es gerade ein bisschen verklausuliert gesagt, dass es wurde das Grünwasser quasi einfach auf die landwirtschaftlichen Nutzflächen umgelegt, unabhängig dessen, also und dabei wurde außer Acht gelassen, dass, wie du auch gerade richtigerweise sagtest, dieses Wasser fällt da so oder so hin. Es ist vollkommen egal, ob da jetzt Rinder draufstehen, aber es wurden dann die landwirtschaftlichen Nutzflächen für zum Beispiel Rinderzucht genommen und das Grünwasser, das da eben entsteht, beziehungsweise auf diese Flächen fällt, wurde pauschal dann als verbrauchtes Wasser mit angerechnet.
Mhm. Genau, und dann gibt es halt noch dieses blaue Wasser, das ist das Oberflächen- und Grundwasser, das halt aktiv genutzt wird zur künstlichen Bewässerung von Futtermitteln oder jetzt als Trinkwasser für die Tiere. Natürlich auch davon wieder ein Teil bleibt im Wasserkreislauf. Ne? Wenn ich das halt zur künstlichen Bewässerung nutze, dann geht davon ja auch wieder was ins Grundwasser rein. Und dann haben wir halt noch dieses sogenannte Grauwasser. Und da wird es jetzt insofern interessant, weil das nun wirklich das Wasser ist, was für ein Kilo Rindfleisch dann auch verbraucht wird. Also das ist sozusagen die Wassermenge, die jetzt nötig wäre, um Düngemittel und jetzt Pestizide wieder auf Trinkwasserqualität zu verdünnen. Ne? So, und das sind aber nur circa 3% von diesen 15.000 Litern, also circa 450 Liter Wasser, die wirklich verbraucht sind, im Sinne von, man kann sie nicht mehr nutzen als Trinkwasser.
Wozu man der Fairness halber jetzt auch sagen muss, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt wenig für so ein Kilo Fleisch. Ne? Das ist ganz klar. Das Problem ist halt nur, und das sehe ich ganz genauso, man sollte dann halt auch wirklich mit den korrekten Zahlen arbeiten und nicht diese massiv überzogenen in den Raum werfen.
Genau. Ja, ich meine, also der Punkt ist für uns ja immer noch nicht schlecht, denn wenn wir uns mal die Vergleichswerte anschauen und da können wir dann ja wieder punkten, wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel für ein Kilo Tofu brauche ich jetzt so 180 bis 250 Liter Wasser, also Grauwasser, oder bei Gemüse, jetzt Kartoffeln, Tomaten und so weiter, da haben wir sogar nur 30 bis 60 Liter Grauwasser. Damit kann man ja arbeiten, da kann ich ja wirklich sagen, ich verbrauche wirklich die 5- bis 7-fache Menge an Wasser bei Rindfleisch im Vergleich zu bestimmten Gemüsesorten oder im Vergleich zu Tofu oder was auch immer. Dann hat man ja immer noch einen großen Unterschied, mit dem man argumentativ arbeiten kann, aber wir brauchen doch nicht diese 15.000 Liter immer und immer wieder wiederholen und vor allen Dingen, selbst wenn man darauf hingewiesen wird, immer noch sagen, ja, aber das ist ja Wasser trotzdem.
Ja, natürlich ist es Wasser, aber es ist dem Kreislauf halt nicht entzogen, das ist das Problem.
Ja,
und
eben.
Das ist genau. Aber auch, das ist auch so eine Geschichte, die mir immer öfter auffällt und ich glaube, Pflanzi, du kennst das auch, du bist ja zum Beispiel auch auf Shitter im Veganismus-Thema deutlich aktiver unterwegs als ich. Das ist so ein Community-Trait irgendwie geworden, das halt immer sehr, sehr gerne nochmal überdramatisiert wird an Stellen, an denen es meiner Meinung nach absolut nicht nötig ist, weil wie gerade richtigerweise festgestellt wurde, die Zahlen geben uns trotzdem recht. Die klingen halt nämlich so absurd hoch und so komplett on the nose. Und trotzdem können wir ja sagen, also im schlimmsten Fall sind wir ja trotzdem noch mit weniger als der Hälfte im Wasser, im eigentlichen Wasserverbrauch unterwegs. Also können wir ja damit trotzdem argumentieren, da brauche ich keine 15.000 Liter für ein Kilo für.
Ja, vor allem du läufst ja auch Gefahr, dass wenn du dann wirklich mal einen kundigen Menschen hast, der sich wirklich informiert, dass du mit diesen Zahlen auf die Fresse fällst.
Ja.
Und das ist das ganz große Problem, was ich damit habe, weil wenn du dann irgendwelche Sachen behauptest und die werden widerlegt, ist die Argumentation erstmal bei der anderen Person. Die andere Person hat dann erstmal ein Argument gegen dich gefunden und macht dich zumindest, naja, also ist es nicht so kredibil, wenn du mit Zahlen um dich wirfst, die dann nicht stimmen.
Macht man sich zum Dominik.
Da macht man sich zum Dominik und dann wirst du auch mal ganz, ganz schnell von Krog beerdigt, ja.
Ja. Und im selben Atemzug mit diesem Wasser hört man dann ja auch einen weiteren Klassiker, wie viele Tiere rettet man im Jahr? Ne? Und dann lese ich das dann so, ja, und ich lebe, also dann gibt es dann so eine Statistik und die sagt dann irgendwie so, ja, man rettet so 350 Tiere im Jahr. Und dann gibt es dann so Leute, die sagen so, warte mal, ich bin jetzt schon 5 Jahre vegan, geil, ich habe schon 1500 Tiere gerettet. Und ich slide dann gerne mal in die Kommentare und sag so, hey, Glückwunsch, hast du mal die Adresse von dem Lebenshof, wo diese 1500 Tiere jetzt gerade leben? Stille, irgendwo im Hintergrund zirpt eine Grille. Und ich denke so, Leute, also das ist doch nicht nachvollziehbar, dass man wirklich glaubt, ich rette ein Tier. Stellen wir uns vor, wir haben ca. 1 bis 2 Millionen vegan lebende Menschen in Deutschland, die alle tatsächlich 300 Tiere im Jahr retten würden.
Wo sind die? Ja, da hätten,
wo sind diese Tiere?
Da hätten wir vor allem auch keine wirklichen Probleme mehr. Aber, ja, gut.
Genau.
Das ist ja genau dieser Punkt, dass du allein aufgrund des statistischen Verbrauches halt eben keinen Rückschluss drauf ziehen kannst, dass deswegen wegen deiner Lebensweise jetzt irgendein Tier weniger geschlachtet wird. Das ist völliger Quatsch. Die werden trotzdem gezüchtet, die werden trotzdem geschlachtet. Und statistisch fallen halt diese 1 bis 2 Millionen Veganer auch in der Ernährungskette und in dieser Ernährungswirtschaft, die wir gerade haben, nicht mal großartig ins Gewicht.
Ja, true. Ich habe im Vorhinein zu dem Gespräch habe ich genau diese Zahlen mal rausgesucht und auch die Argumentation bzw. den Wortlaut rausgesucht. Also statistisch gesehen, pro Jahr retten vegan lebende Menschen 383 Tiere. Statistisch. Das ist keine feststehende Zahl. Also ihr seid jetzt nicht die Überretter. Da müsste schon noch ein bisschen was passieren.
Ja, und die Statistik zieht sich diese Zahlen ja auch aus der Theorie, also aus dem theoretischen Verbrauch, den du hättest, würdest du eben nicht vegan leben. Und da liegt ja schon der Kern des Fehlers.
Ja, also wir können gerne argumentieren, dass in den letzten Jahren Fleischkonsum 12% gesunken ist. Das ist ja schon mal toll. Aber da muss noch einiges passieren, damit sich das auch wirklich dann in Tierleben auszahlt.
Ja. Absolut.
Auf jeden Fall. Also ja, wir leisten natürlich einen Beitrag dazu, dass sich die Nachfrage verringert. So, ne? Ja. Wenn wir alle, ja, also wenn wir große Teil der Bevölkerung haben, die keine tierischen Produkte mehr kaufen, dann wird die Nachfrage sinken und dann werden insgesamt weniger Tiere produziert. Aber naja, von den Tieren, die jetzt aktuell momentan in irgendwelchen Stellen dahin vegetieren, retten wir vermutlich einen Promillebereich, die wirklich dann irgendwie in auf Lebenshöfen landen.
Ja, die retten wir nicht durch die Lebensweise oder jedenfalls im allerseltensten Falle, wenn dann wirklich, also es gibt diese wenigen Fälle, wo dann mal irgendein kleiner Hof oder was irgendwann den Schuss gehört hat, umschwenkt und dann die letzten 10 Kühe noch auf den Lebenshof bringt. Das gibt's, das ist aber sehr selten. Ja, meistens stellt sich das dann eher so dar, wie du gerade sagst, es wird dann halt in Summe weniger gezüchtet, aber von den Tieren, die jetzt gerade in irgendwelchen Ställen oder in irgendwelchen Mastbetrieben stehen, hat halt kein einziges was davon, dass wir vegan leben.
Ja.
Absolut.
Ja, auch noch so ein Spruch, der geht jetzt weniger mal in die Statistik, sondern mehr so ins Emotionale hinein, den ich auch immer wieder lese, weil er auch gut ankommt und gut verfängt. Wer Tiere liebt, der isst sie nicht. Und ich denke mir dann so, es ist eine heikle Formulierung, weil auch ich liebe viele Tiere nicht. Es gibt auch Tiere, die ich wirklich nicht in meiner Nähe haben möchte. Und ich füge diesen Tieren trotzdem keinen Schaden zu. Ich liebe auch nicht meinen merkwürdigen Nachbarn von nebenan, aber auch ihm führe ich keinen Schaden zu. Und das wird dann so emotional aufgeladen und Liebe ist ja etwas sehr subjektiv Empfundenes. Und wenn ich das jetzt wirklich verknüpfe, also wie ich mit Tieren umgehe und dieses sehr subjektiv empfundene Gefühl von Liebe, dann tue ich dem Veganismus damit keinen Gefallen, weil ich denke, dass man dann auch fleischessenden Menschen sehr schnell eine Tür öffnet und man hört nicht selten solche Sätze wie zum Beispiel, naja, ich liebe zwar meinen Hund, aber das Schwein liebe ich nicht, also ist es ja legitim, dann das Schwein zu töten. Also diese Argumentation ist ja in sich plausibel, wenn wir damit kommen, ey, ne, wir lieben Tiere und deswegen töten wir sie nicht. Nein, wir lieben Tiere, wir töten Tiere nicht oder wir beuten sie nicht aus, weil es ungerecht ist und nicht, weil wir sie alle lieben. Das brauchen wir gar nicht. Wir müssen ja auch nicht alle Menschen lieben und sie trotzdem sie gerecht behandeln.
Ja, richtig, also das ist auch die deutlich vernünftigere Herangehensweise und die vernünftigere Argumentation in dem Falle, weil wie du auch gerade, ja, völlig richtig, du machst natürlich damit einem Gegenargument wieder Tür und Tor auf. Ja. Und feuerst damit quasi eher so einen rhetorischen Bumerang ab, wenn es ganz, ganz blöd läuft.
Absolut. Und die etwas mildere Variante dieses Wer Tiere liebt, ist sie nicht, ist dann diese englische Variante, Friends Not Food. Habe ich früher auch verwendet. So, es ist irgendwie geil, ne? Das ist eine schöne Alliteration und so. Ich habe sogar mal so kleine Sticker da selber gestaltet und die überall hingeklebt. Ist aber auch genau derselbe Quatsch. Es geht nicht um Freundschaft, es geht um Gerechtigkeit. Ja. Ich muss mit Tieren nicht befreundet sein. Ich meine, ich freue mich, wenn Tiere mit mir befreundet sein wollen. Aber das ist halt argumentativ einfach schwach und bietet Angriffsflächen. Und so schön diese Sprüche auch sind und so sehr sie emotional verfangen, trotzdem sollten wir sie eigentlich mal endlich über Bord werfen und wirklich über Ethik reden, über Gerechtigkeit reden und nicht über Freunde und Liebe und solche Sachen.
Ja, das wäre tatsächlich wünschenswert und das ist halt wieder genau der Punkt, was ich vorhin meinte, gerade die vegane Community, und da gibt es ja auch enorm viele Schnittmengen mit der linken Community, neigt halt tatsächlich immer zum Überdramatisieren und zum Überemotionalisieren an sehr vielen Stellen. Und das kann halt fürchterlich nach hinten losgehen. Weil eigentlich sollten doch ausgerechnet wir eher auf Faktenbasis argumentieren, weil die geben uns ja, wie wir schon festgestellt haben, mehr als nur Recht. Und wir müssen das gar nicht großartig überhöhen, überspitzen oder auf irgendeine emotionale Ebene hieven. Wenngleich natürlich du sagtest gerade, du hast selber Sticker entworfen und Friends Not Food war auch eins meiner Steckenpferde. Ich habe das am Anfang der Veganzeit auch oft genutzt und auch dann oft natürlich diese Argumentationen mitgenommen mit, ja, aber wenn du Tiere jetzt magst und kannst ja nicht einen Hund haben und dann trotzdem Tiere fressen. Und dann kommt eben genau das Gegenargument, ja, meinen Hund liebe ich ja auch und meinen Hund mag ich auch, aber mit dem Schwein, das da auf dem Teller liegt, habe ich halt nichts zu tun. Das interessiert mich nicht, dann kann ich es auch fressen. Ja, und dann stehst du halt sehr schnell wieder vor so einem Dilemma, weil wie argumentierst du da jetzt weiter? Du hast diese Tür ja selbst aufgemacht.
Das ist der Punkt, ja. Naja, und ich kann Leute am Anfang verstehen, ging mir das ja genauso, ne? Man geht da rein und man sammelt natürlich begierig Argumente, ne? So nach dem Motto, ich muss mich jetzt in Anführungsstrichen bewaffnen für die ganzen Argumentationsweisen, die jetzt auf mich zukommen, auf die Diskussion. Ich muss jetzt Munition haben. Und man freut sich über jede Kugel, die man im Lauf hat. Ne? Ja. Und denkt so, jetzt baller ich dir die 15.000 Liter um die Ohren und zack. Jetzt kommt noch das Liebesargument dazu und man fühlt sich gut gewappnet sozusagen, wenn man möglichst viele Argumente hat. Aber das ist halt, da sind halt auch viele Platzpatronen, um diese Metapher mal zu Ende zu führen. Und es reicht eine wirklich gute Kugel. Das klingt jetzt zu martialisch, aber ne, wir haben genügend argumentative Munition. Wir brauchen uns da nicht die Taschen voll machen ohne Ende mit irgendeinem Quatsch, der uns links und rechts um die Ohren fliegt und zurückgeschossen wird. Ne?
Ja, und dann kommt aber also, halt auch da, Entschuldigung.
Ich wollte nur kurz nochmal auf die letzte Folge eingehen. Also doch, sagst du dann doch militant, ja? Weil du hier gerade mit Kugeln um dich wirfst.
Scharf beobachtet, ja. Genau.
Oh, touché.
Nee, ich plädiere ja gerade für Abrüstung. Ich sage ja, wir brauchen gar nicht so viel Munition. Genau.
Gut, sollten wir uns auch gesellschaftlich ein Beispiel dran nehmen. Wir brauchen eigentlich gar nicht so viel Munition, das ist richtig.
Ja. Ich muss sagen, tatsächlich situationsbedingt nutze ich auch noch dieses Friends Not Food. Aber bei Leuten, die ich schon teilweise abgeholt habe. Weil ich weiß, wie ich am Anfang getickt habe. Am Anfang war das wirklich so, dass ich quasi wie bei diesem Hope-Ding, das haben wir vielleicht auch alle gesehen. Ich habe da eben mit Seth im Vorgespräch tatsächlich mal drüber gesprochen. Ich habe jemanden bei mir in der Familie, der ist frisch vegan geworden, durch ja eventuell überzeugende Arbeit. Und diese Person hat jetzt diese Hope-Thematik zum Beispiel aufgegriffen und ist total da drin. Das finde ich prinzipiell auch gut. Ich glaube, Seth, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen. Wir waren da jetzt so ein bisschen verwundert, warum es dann wegen einem einzelnen Tier quasi dann zu so einem Aufschrei kam. Und also, ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Ich finde, am Anfang dürfen wir die Leute gerne... Ist das Bauchpinseln? Ich weiß es nicht. Vielleicht lehne ich mich da auch ein bisschen aus dem Fenster, aber ich finde es gar nicht so verwerflich, wenn die Leute schon zumindest grob auf unserer Richtung sind. Also ich verstehe euer Argument, aber ich nutze es noch.
Ich weiß, was du meinst. Ne? Gerade bei dieser Hope-Geschichte, das war ja auch wieder diese Nummer. Das ist tatsächlich was mir aber auch nicht in den Kopf geht, wie dann bei so einem Wahl plötzlich ein derartiger Aufriss gemacht wird. Und auf der anderen Seite siehst du aber jeden Tag irgendwie 20.000 Bilder von irgendwelchen kaputten Tiertransporten, von irgendwelchen Mastanlagen und da interessiert es dann halt am Ende des Tages wieder keine Sau mehr. Da ist aber, glaube ich, auch der Unterschied, wie formuliere ich denn das? Bei den Mastanlagen und sowas, das sind mittlerweile aber auch, glaube ich, viele so abgestumpft, dass die das gar nicht mehr bewusst wahrnehmen, selbst wenn solche Bilder mal wieder irgendwo durch die Medien gehen, was ja auch in letzter Zeit wieder deutlich seltener passiert, habe ich das Gefühl. Und wenn dann halt plötzlich so der arme Wal vor der Bucht in der Ostsee irgendwo rumliegt, ist das was du greifbar hast. Ne? Also da passiert ja wirklich dann was vor Ort und das ist ja dann tatsächlich auch ein gewisses Schauspiel und da ist dann auch viel Sensationstourismus dabei.
Oder erstmal ein Fischbrötchen essen.
Erstmal ein Fischbrötchen essen, ja. Also wir hatten,
werde ich nie wieder vergessen.
Wir hatten ja auch neulich diesen Spruch, ne? Wenn's Babe heißt, ist es cool. Wenn es keinen Namen hat, ist es halt Bratwurst auf dem Teller und es ist mir egal.
Ja. Ein weiterer Punkt, den ich auch immer wieder sehe, ist quasi eine Art Gegenargument gegen ein falsches Fleischesser-Argument, was aber selber auch genau denselben Fehler macht. Vielleicht kennt ihr diese Grafik mit dem Gebissvergleich. Ne? Also die Fleischesser vergleichen sich ja gerne mit dem Löwen. Und dann sieht man so verschiedene Gebisstypen und das wird dann so in der veganen Community herumgereicht, um zu zeigen, so hier, guck mal, ne, wir haben ja gar kein Fleischfressergebiss. Und das ist halt von beiden Seiten, und das ist das Skurrile daran, naturalistischer Fehlschluss. Ja, also der Fleischesser sagt, naja, der Löwe macht das doch auch, womit er in der Sache recht hat, aber daraus folgert halt nicht die ethische Konsequenz, dass das Fleischessen richtig ist. Und der Veganer macht aber genauso den naturalistischen Fehlschluss, indem er sagt, naja, guck mal, wir haben ein ganz anderes Gebiss. Also auch er leitet quasi von der Natur ab, Fleischessen ist falsch. Beides ist in der Sache und in der Methodik nicht zulässig. Es spielt überhaupt keine Rolle, was wir für ein Gebiss haben. Es spielt nur eine Rolle, können wir es essen, ja oder nein? Auch wenn wir vielleicht Hilfsmittel haben, wie zum Beispiel Messer und Gabel, ist das halt eine Methode, die wir uns angeeignet haben, um Fleisch zu essen. Und es spielt keine Rolle, was wir von Natur aus sind, weder für die eine noch für die andere Seite. Aber beide Seiten hauen sich dann da die naturalistischen Fehlschlüsse um die Ohren. Der eine sagt, ja, ich bin Löwe, der andere sagt, nee, guck mal, wir sind Omnivoren, guck mal das Gebiss an, guck mal hier die Darmlänge an und die ist doch viel zu kurz für ein Fleischesser. Es spielt alles keine Rolle. Der einzige Punkt ist, wir können Fleisch essen, wir müssen es aber nicht.
Ja.
Unabhängig davon, wie unser Körper aufgebaut ist. So, und da brauche ich mir keine Gebisse für anzuschauen, ich muss mir auch keine Darmlängen vergleichen. Das ist völlig, völlig egal. Hauptsache, sind uns einig, wir können auf Fleisch verzichten. Punkt.
Ja, das ist ja dann auch wieder genau, das funktioniert super, finde ich, ja. Also, du musst natürlich auf die Mikronährstoffe aufpassen, aber ansonsten funktioniert das einwandfrei.
Sicher, danke.
Ganz, ganz viel supplementieren und öfter auch mal die KI zu Rate ziehen. Ja, aber das ist, wir sind als Spezies kognitiv in der Lage, zu bemerken und festzustellen, dass es ethisch nicht richtig ist. Und dann können wir das lassen und dann sollten wir das auch tun. Das kann der Löwe in der Form jetzt nicht. Deswegen ist auch dieser ganze naturalistische Ansatz immer vollständiger Quatsch.
Richtig.
Ich finde es auch immer wieder interessant, wie dann indigene Völker mit einbezogen werden.
Ja.
Wir haben aber auch kein Edeka und keine Tiefkühltruhen irgendwo stehen.
Ja.
Also da verstehe ich tatsächlich, wenn diese Menschen jagen gehen. Das ist für mich legitim. Ja. Das ist, wir haben aber einen Edeka und wir brauchen nicht mehr jagen gehen. Von daher sollten wir eventuell dann mal schauen, wenn wir so privilegiert sind, ob wir vielleicht doch mal nachdenken.
Das ist ein ziemlich guter Punkt, weil wenn du ich werfe das jetzt mal so in den Raum, weil das ist was mir mal vor die Füße geworfen wurde und ich bin da bis heute echt so ein bisschen unschlüssig. Gerade indigene Völker, Naturvölker, die ja tatsächlich dann auch an vielen Stellen einfach nichts anderes kennen und auch wenig anderes haben, um sich dann auch wirklich vernünftig irgendwie auch natürlich einen Winter zu bringen, zum Beispiel, sind ja dann eigentlich mit der veganen Definition durchaus vereinbar.
Ja.
Mhm. Ja. Weil es wird ja so weit möglich und praktisch durchführbar. Da wirst du es nicht erleben, dass die irgendwie 20 extra Elche im Schrank haben, einfach nur, weil es gerade geht, sondern nee, da wird sich dann wirklich das genommen, was essentiell nötig ist.
Ja, da gibt es ja auch dieses Beispiel, eine Person strandet auf einer einsamen Insel. Dann wirst du gefragt, würdest du als Veganer dort dann Fleisch essen? Zum Überleben.
Mhm.
Ja, leider, also wenn es keine andere Möglichkeit gibt, ja.
Ja, wenn in dem Fall halt die Flora nichts hergibt und ich dann wirklich darauf angewiesen bin, entweder verreckste oder ich koche mir ein bisschen Wasser ab und fange mir dann vielleicht doch mal einen Fisch oder irgendwas, was da rumrennt, dann würde ich sagen, ist die Entscheidung relativ klar. Und selbst das wäre dann aber noch mit dem Veganismus-Ansatz in Einklang zu bringen.
Schon, ja.
Genau. Und irgendwann siehst du am Strand eine andere Person, die dort auch angespült worden ist und rennst hin und du siehst, oh Gott, sie lebt noch und sie wacht auf und du fragst, hey, wer bist du? Und sie sagt, ich heiße Dominik. Und du denkst dir so, oh, okay.
Ah, ich habe hier ein paar Mikronährstoffe für dich, gucke.
Dominik, lass uns Mikronährstoffe auf der Insel suchen.
Ich komme.
Ah, ja, ja. Genau.
Da schließt wow. sich, da also schließt sich der Kreis cool. wieder.
Ja. Respekt. Die habe ich nicht kommen sehen.
Ja, ja, nee, mit Dominik muss man aber immer rechnen, auch auf einsamen Inseln. Du landest auf einer einsamen Insel und der Einzige, der da noch ist, ist Dominik. Was machst du? Würdest du ihn essen?
Das ist tatsächlich eine Frage, die ich jetzt, glaube ich, an dieser Stelle nicht unbedingt beantworten möchte, ohne vielleicht noch ein paar mehr Eckdaten zu dieser Insel zu haben.
Ich wollte gerade fragen, gibt es dort hohe Klippen?
Wie hoch ist die Unfallgefahr auf dieser Insel?
Ein Punkt müssen wir, glaube ich, auch nochmal eben ansprechen, was mich an der veganen Community nervt. Stichwort vegane Promis, die auch so schnell auf irgendwelche Schilder gehoben werden und durchs Dorf getragen werden, wie Majestix bei Asterix und Obelix. Und wenn man sich dann diese Promis mal näher anschaut und in Interviews zuhört, wie die sich dann zu dem Thema äußern, merkt man sehr schnell, du hast ja relativ wenig mit Veganismus zu tun. Ja, also es gibt kaum Promis, die sich wirklich ethisch äußern, weil das mag ich vielleicht sogar ein Stück weit nachvollziehen, die natürlich Angst haben, irgendwie wahrscheinlich als radikal und da haben wir wieder das Wort militant und ne, so, also dass die wahrscheinlich Angst haben, oh Gott, ne, dann springen mir meine Fans ab und so. Ja, kann ich ein Stück weit vielleicht sogar nachvollziehen. Aber das ist schon erschreckend, was da für Leute immer wieder von der veganen Community hochgelobt werden, die völlig ethisch blank dastehen. Ne?
Ja.
Also ein Beispiel, Anke Engelke, von mir hochverehrt, wirklich, ich liebe Anke Engelke für das, was sie macht und ist eine großartige Schauspielerin und eine ultra witzige Comedian und ja auch scheinbar vegan lebend, aber sie hat mehrfach jetzt gesagt in Interviews, die ich dann gesehen habe, ja, was die anderen machen, sei ihr völlig egal. So, ne? Also sie hätte das jetzt für sich entschieden, aber sie würde auch jeden akzeptieren, der es nicht macht. Ist für mich eine Aussage, wo ich dann wieder an das anknüpfe, was wir letztes Mal immer wieder hatten. Würde das denn ein Promi, der sich jetzt im Menschenrechtsbereich engagiert, auch sagen? Also wenn wir jetzt einen Promi haben, der sich gegen Rassismus engagiert oder der sich feministisch engagiert, würde sich da jemand in eine Talkshow setzen und sagen so, ja, also ich bin zutiefst feministisch, aber wenn du Frauen schlägst, Jean-Pierre, dann ist das für mich völlig okay. Das ist doch nicht vorstellbar, dass sich jemand so äußert. Aber bei Tieren, wenn es um Tiere geht, dann gilt dieser Promi auf der einen Seite gleichzeitig als progressiv, aber gleichzeitig natürlich auch als unfassbar tolerant. Ne? So, ach guck mal, die ist ja nett, die ist ja tolerant. Nervt mich ganz, ganz hart.
Bin ich tatsächlich bei dir. Das ist so ein Aspekt, den hatte ich aktuell echt nicht wirklich auf dem Schirm, weil ich beschäftige mich tatsächlich auch herzlich wenig mit irgendwelchen Promi-Strukturen. Da bin ich echt ein bisschen raus seit ein paar Jahren. Aber ja, fühle ich. Wie hieß der Idiot? Der wurde nämlich tatsächlich auch mal, obwohl ich den sowieso nie für einen Veganer... Hier, Hildmann, der absolute Vollkloppi.
Ja, Hildmann, Attila meine ich.
Ja, genau der. Der wurde ja tatsächlich auch eine Zeit lang gerade in Berliner Kreisen immer gerne mal ein bisschen hochgelobt, weil das ist ja super und dieser Vegan-Koch und hast du nicht gesehen. Ja, der Typ fährt aber mit dem GT3 RS mit Lederausstattung durch die Gegend und erzählt irgendwas davon, eben auch mit genau dieser Argumentation. Nein, können ja alle machen, was sie wollen. Ja, super, ist halt nur leider, wie du gerade richtigerweise sagtest, eigentlich für mich kein Argument, geschweige denn irgendwie der ethische Ansatz. Und ja, wenn es um Menschen oder zum Beispiel auch Kinderrechte geht, würde keiner auf die Idee kommen, dann auf diese Art zu argumentieren und zu sagen, so nee, ich mach das halt nicht, aber du kannst ja deine Gören ganz gerne mal jeden Tag fünfmal mit dem Holzstock durchlassen.
Wer eben übrigens das mit Jean-Pierre nicht verstanden hat, Grüße gehen raus an JP Performance, da geht's nächste Woche drum, das kann ich jetzt schon mal spoilern. Ich möchte auch noch einen Promi, wo ich das hautnah miterlebt habe, nennen. Das war damals Miley Cyrus, falls euch das was sagt.
Ja.
I came in like a wrecking ball. tatsächlich auch in dem Falle. 2020 hat sie dann verkündet, keine Veganerin mehr zu sein.
Ach so.
Pesketarierin. Da ging eine ganze Zeit, erst ging ein Shitstorm in ihre Richtung aus der veganen Community und dann haben sich die Nicht-VeganerInnen eingeschaltet und haben gesagt, also, wenn sie das so sagt, dann haben wir ja da eigentlich ein Argument. Und die haben das genauso verklausuliert und haben gesagt, ja, gut, nee, also jetzt schaut doch mal, die Frau, die hat sich unterernährt gefühlt, die Frau hat sich wegen den Nährstoffen nicht wohl gefühlt. Und da sind so viele Menschen drauf reingefallen. Ich finde es immer wieder sehr, sehr schade.
Ich habe das ein Promi tatsächlich überhaupt nicht mitgekriegt.
Tatsächlich nicht.
Nein.
Seit 2020 nicht mehr vegan.
Okay.
Ich möchte aber einen Promi tatsächlich mal hervorheben. Das ist Atze Schröder. Da habe ich auch nie gedacht, dass ich das jemals mal tun werde. Der sich tatsächlich für Veganismus ausspricht. Vegetarismus. Für Veganismus ausspricht und auch tatsächlich für Menschenrechte. Also das ist tatsächlich ein sehr gerader Mensch. Das wusste ich tatsächlich bis vor 2 Wochen nicht.
Ja, ich muss da aber, glaube ich, ich muss dich da leider enttäuschen. Also ich mag Atze auch. So, ist ein stabiler Typ und er scheint auch weitestgehend sich irgendwie pflanzenbasiert zu ernähren. Aber ich habe da mal irgendwann, das ist aber auch schon Monate, vielleicht sogar 1-2 Jahre her, irgendwie eine Doku über ihn gesehen und wo er dann auch in irgendeinem Backstage-Bereich da irgendwie was Tierisches weggesnackt hat und dann auch so sagte, so, ja, also, ne, also eigentlich hätte er aber hier und da würde er schon nochmal. Wo ich dann auch dachte, oh, come on, ne, so, er ist ja schon, also eigentlich auch bekannt so als Vegan-Promi, aber auch er scheint da zumindest, aber ich bin nicht auf dem aktuellsten Stand.
Da habe ich tatsächlich andere Informationen.
Okay. Also,
er verzichtet sogar auf sein Auto.
Ui.
Lebt seit mehreren Jahren konsequent vegan.
Okay, dann
habe ich gerade auch nochmal recherchiert, weil ich gerade etwas geschockt war.
Ja, ja, also dann ist meine Info nicht mehr aktuell. Also wie gesagt, das kann auch wirklich eine Entwicklung jetzt gegeben haben, dass er das.
Ich muss jetzt tatsächlich eben auch nochmal nachgucken und ich habe jetzt nochmal keine Werbung an der Stelle, außer Google möchte gerne dafür bezahlen. Ich habe mal eben nebenbei unseren Gemini hier gefragt. Und die Zusammenfassung ist gerade tatsächlich, früher war Schröder unter anderem als Werbegesicht für Grillwürstchen wie den Brutzler bekannt, hat diesem Image jedoch den Rücken gekehrt. Atze Schröder ernährt sich seit mehreren Jahren konsequent vegan und setzt sich öffentlich für die pflanzliche Ernährung ein. Auslöser, inspirierend wirkten unter anderem seine Partnerin sowie Gespräche mit Wegbegleitern wie Moses Pelham und ethische Gründe wie das Ablehnen der Massentierhaltung. Allerdings kommen da auch die gesundheitlichen Aspekte mit rein, die er dann wohl propagiert. Ja. Da ist dann wieder so, wo ich sage, ja Kind, das kannst du lassen.
Ja.
Ne? Aber ja, offensichtlich ist ein ethischer Ansatz da. Aber das ist was, da kann ich schon tatsächlich wieder deutlich besser mitleben. Und ich glaube, das willst du gerade sagen, also haus raus.
Ja. Mhm. Weißt du, wenn du vorher Werbegesicht für Wiesenhof warst und du kommst trotzdem auf den Punkt, vegan zu leben. Holy fuck, das erinnert mich unglaublich an mich. Ich war früher Metzger. Ich habe geschlachtet. Mhm. Ja, ich verachte mich selbst dafür. Und ich verachte mich auch sehr dafür, dass es so lange gedauert hat, dass ich es verstanden habe. Aber ich muss sagen, für mich ist das eine dieser Verwandlungen, wo ich sagen muss, wow, das ist geil, das ist super. Mhm. Und das hilft dann auch nach außen hin vielleicht. Weil Atze Schröder, ich schaue in ältere Gesichter. Ja,
ja.
Also kein bitte? Front.
Aber hallo?
aber gut rasiert. Alt, aber gut rasiert.
Ja, also einer von dreien kann tatsächlich einen Rasierer benutzen. Ihr dürft das euch, der ist zum selber bauen. das Schöne ist einfach, ich sehe einen Atze Schröder und ich habe ja noch den Vergleich aus den 90ern, späten 90ern, wo er da seine Serie hatte. Und da ist ja eine Entwicklung stattgefunden. Also das kann man eben nicht absprechen, finde ich super. Das wollte ich nur ganz kurz einwerfen.
Ja, nee.
Hat mich tatsächlich einfach mal gefreut. Man muss ja auch mal was Positives
sagen. Nee, alles gut. Und da gehe ich mit. Gerade so eine Personalie wie ausgerechnet Atze Schröder, den du halt aus den 90ern und frühen 2000ern noch aus ganz anderen Geschichten kennst, den dann eben auch nach Werbegesicht für einen fucking Tierleitkonzern so in der Öffentlichkeit auftreten zu sehen, ist tatsächlich was, damit kann ich deutlich besser leben als mit irgendwelchen Dullis, die dann durch die Gegend rennen und halt den Klima- oder den Gesundheitsaspekt hochhalten und die Ethik komplett außen vor lassen. Er geht offensichtlich sehr auf diesen ethischen Aspekt ein und das ist schon mehr, als ich von den meisten erwarte. Ich muss allerdings mal ganz kurz noch eins, ich muss zu dem Miley Cyrus-Thema noch mal was einwerfen, weil ich habe mir das auch parallel jetzt mal aufgemacht. Okay, nicht nur, dass ich die Argumentation wild finde, wisst ihr, wo sie das verkündet hat, dass sie nicht mehr vegan lebt? Das war im September 2020 bei Joe fucking Rogan im Podcast.
Zufälle gibt's, naja.
Und ja, sie fühlte sich, als würde ihr Hirn nicht ordnungsgemäß funktionieren und sie fühlte sich unterernährt und deswegen hat sie ihre Diät jetzt Fisch hinzugefügt, isst aber sonst kein Fleisch. Also sie ist dann schon eigentlich noch vegan. Ist ein Zitat.
Ja.
Ach ja, schön.
Aber Fisch isst du doch, oder?
Ja, ja. Also offensichtlich ist Fisch jetzt halt auch neuerdings kein lebendes, fühlendes Wesen mehr.
Ja.
Ich habe aber noch was für Max. Ich habe mir die letzte Folge nochmal angehört und ich habe gemerkt, ich wollte eigentlich, als ich dich gefragt habe, ob du eher militant bist, wollte ich in die andere Richtung. Ich wollte nämlich die Brücke schlagen zur militanten Veganerin. Weil ich finde, wenn wir so einen Vegan Talk machen, dann müssen wir diese Person auch mal ansprechen. Da wollte ich eigentlich hin, aber ich fand es super, wie das Gespräch sich dann weiterentwickelt hat. Von daher habe ich mir gedacht, komm, lass es einfach mal laufen. Aber heute möchte ich doch mal eure Meinung zu der wundervollen militanten Veganerin.
Ja. Ich muss ganz kurz eben noch Credits loswerden, weil wir gerade bei veganen Promis waren und internationalen Stars. Joaquin Phoenix ist für mich einer der stabilsten prominenten Veganer überhaupt, der auch wirklich ethisch argumentiert, der auch wirklich aktivistisch unterwegs ist. Und ich glaube, den Moment seines größten beruflichen Erfolgs, nämlich seine Oscar-Prämierung, dafür genutzt hat, um eine Rede für den Veganismus zu halten.
Ja, also ja, das unterschreibe ich mit allem, was mir lieb ist.
Bitte mehr davon. Also ich glaube, das, ja. Aber gut, dann Strich unter die Promi-Geschichte.
Naja, gut, die ist
noch nicht ganz.
Achso, die, wenn wir die militante Veganerin, ja, in gewisser Weise ist sie auch prominent. Also ich muss dazu sagen, bevor ich mich hier zu weit aus dem Fenster lehne, ich habe gar nicht so viel, also natürlich kenne ich sie, klar, aber habe ich so viel Material von ihr gesehen? Nein. Was ich erstmal faktisch sagen kann, ist, dass sehr viele auch Nicht-Veganer sie kennen. Und dass man häufig, wenn man mit Nicht-Veganern über Veganismus spricht, gefragt wird, was hältst du denn eigentlich von ihr? Was man ihr also schon mal auf der Habenseite zugestehen muss, ist, dass sie das ganze Thema Veganismus schon sehr breitflächig in den Mainstream hineingebracht hat. Gerade insbesondere bei jungen Leuten, die, wenn man mit ihnen spricht, sehr oft sagen, hier militante Veganerin, kennen Sie die und so. Also das hat sie schon mal geschafft.
Sie sorgt für Aufmerksamkeit durch die Aktionen, die sie fährt. Das ist tatsächlich schon richtig. Genau.
Ja, und ich habe, wie gesagt, ich habe nur punktuell Dinge von ihr gesehen. Ich glaube, und das sage ich dann noch immer, wenn ich gefragt werde, ich glaube, dass sie von ihrer Wirkung her nach innen, also in die Community, gar nicht so einen großen Impact hat. Was ich zum Beispiel daran festmache, dass mir selten so Content von ihr angezeigt wird und dass ich auch selten da irgendwie Diskussionen drüber sehe, sondern dass ihr Impact eher nach außen wirkt und dass sie jetzt, wie gesagt, in der Community gar nicht so einen hohen, großen Stellenwert hat. Ja, und die Sachen, die ich von ihr gesehen habe, wie soll ich sagen, ist zumindest die aktuelleren Dinge, die ich so, sage ich mal, in den letzten 5-6 Monaten gesehen habe, schien sie mir moderater geworden zu sein. Wie belastbar diese Aussage ist, kann ich auch nicht hundertprozentig sagen, weil ich, wie gesagt, nur punktuell ihre Tätigkeit verfolge. Aber so im Vergleich zu den Sachen, die man vor Jahren gesehen hat und jetzt, scheint sie gemäßigter in ihrer Art der Kommunikation zu sein. Boah, und dann höre ich auch schon fast auf von denen. Nein, also einfach, nee, ich habe keine Angst, mir die Finger zu verbrennen, aber ich möchte ungern immer über Menschen urteilen aus Halbwissen heraus. Ne?
Verstehe ich.
Ich kenne die Grenzen meines Wissens und die möchte ich hier ganz klar benennen und deswegen, ich habe immer Sorge, Menschen Unrecht zu tun und deswegen erstmal das, aber ich höre mir gerne an, was ihr zu sagen habt und dann.
Naja, ich kann das relativ kurz machen. Die war ja bei uns des Öfteren schon mal Thema. Ich verfolge tatsächlich seit längerem so gar nichts mehr. Ich kriege auch zufällig inzwischen so gut wie überhaupt nichts mehr von ihr mit. Also ich kann das gerade nicht einschätzen, ob die jetzt wirklich im letzten Jahr Moderator geworden ist oder nicht. Mein Problem mit mir ist, dass ich das Gefühl habe, dass sie durch die Aktionen, die sie halt gerade in der Zeit gemacht hat, in der ich noch deutlich mehr von ihr mitbekommen habe, eher dafür gesorgt hat, dass die vegane Community in der öffentlichen Wahrnehmung beim Durchschnittsbürgi halt richtig, richtig beschissen dastand an vielen Stellen. Ich glaube, dass das tatsächlich auch an vielen Stellen zur ein oder anderen Trotzreaktion geführt hat. Wir haben da ein paar Fallbeispiele. Das war ja auch mal sehr, sehr großes und sehr langes Thema im Stream vor geraumer Zeit. Und ich habe ein noch viel massiveres Problem damit, dass sie auf der einen Seite zwar eine ethische Veganerin ist, das spreche ich ihr nicht ab. Also ganz im Gegenteil. Ich glaube wirklich, dass sie den Ethikaspekt noch mit am deutlichsten vorantreibt unter den ganzen, die man öffentlich wahrnimmt. Sich dann aber halt wirklich mit ausgemachten Nazis ins Bett zu legen, finde ich anders schwierig. Also da bin ich dann tatsächlich raus, weil das geht für mich auch mit der Ethik dann wieder nicht mehr zusammen. Also ich hab da nur noch Alarmanlagen im Kopf, die alle der Reihe nach angehen.
Ja, kannst du das konkretisieren? Also was heißt das genau, mit Nazis ins Bett?
Na, sie war doch sogar eine ganze Zeit lang mit, wie heißt er? Ich vergesse seinen Namen tatsächlich immer wieder.
Faruk Khan,
ja. Sie war sehr lange auch mit Faruk Khan zusammen.
Okay, kann ich jetzt nicht. Ist das irgendein rechtes Szene?
Den kannst du tatsächlich, ich glaube, es gibt 2 bis 3 Gerichtsurteile, nach denen du ihn auch wirklich als Faschisten und Nazi bezeichnen darfst.
Okay.
Ja, ja. Achse Ost-West hieß früher mal einer seiner Kanäle, das war ein hochgradiges Faschofest. Ja, und da gab es dann tatsächlich auch Berührungspunkte und auch intime Berührungspunkte. Ich habe diese Frage aber tatsächlich eigentlich relativ bewusst gewählt, weil es ist ja derzeit sehr, sehr ruhig um die militante Veganerin. Ich finde es gut, danke, Seth, dass du es so angesprochen hast. Ich glaube tatsächlich auch, und da wollte ich auch eigentlich drauf hinaus, dass diese Person mit ihrer Art, zumindest in ihrer Primetime, sehr vielen Leuten so arg vor den Kopf gestoßen hat, gerade mit viralen Videos, wo sie kleine Kinder anbrüllt, dass das nicht zutunlich für den Veganismus war. Natürlich hat sie auch ein Stück weit das Licht auf den Veganismus geleitet, das muss man ihr einfach zusprechen, weil ich glaube, viele Leute, die sowieso schon abgelehnt haben, die hat sie damit nochmal so richtig vergault. Das ist so meine Einschätzung dazu. Mhm. Könnt ihr da mitgehen? Also
ich sehe halt auch das Problem tatsächlich bei so einschlägigen Aktionen, die man dann immer im Kopf hat, wenn man sich über sie unterhält. So ein berühmtes Beispiel in Wien, diese McDonald's, sehen sie da irgendwie mit einer Horde geradet hat. Wo dann überall Kunstblut verschüttet wurde und rettet die Tiere und ihr seid alle Mörder. Also ich weiß nicht, wie förderlich das ist.
Hm. Ja. Da sind wir jetzt ja, wenn wir es vielleicht mal ein bisschen weglenken von der einzelnen Person bei der grundsätzlichen Frage, wie funktioniert guter Aktivismus?
Ja.
Und das Ding ist, dass wir uns da in der veganen Community sehr viel drüber austauschen, vielleicht auch streiten, es aber keine belastbare Evidenz dafür gibt, was die optimale Form des Aktivismus ist. Also es gibt keine Studie, die irgendwie nahebringen könnte, so muss man es machen, um den optimalen Impact zu haben. Und insofern verstehe ich die Argumente von beiden Seiten, die sowohl sagen, das ist zu radikal, damit stößt du Leuten vor den Kopf. Ich verstehe aber auch die Argumente der eher Radikalen und Militanten, die sagen, naja, mit Honig-Agavendicksaft ums Maul schmieren und Bauchpinseln relativiert ihr die Ernsthaftigkeit der Sache. Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo dazwischen.
In der berühmten Mitte, ja.
In der berühmten Mitte, ja. Aber keine Seite kann eigentlich für sich faktisch belegen, dass sie hundertprozentig recht hat. Natürlich stoße ich jemandem, dem ich sehr nett begegne und so, stoße ich nicht vor den Kopf. Natürlich erzeuge ich weniger Reaktanz. Aber bringe ich dann die Ernsthaftigkeit meines Anliegens, die ja immens groß ist, bringe ich die dann wirklich auch in der angemessenen Ernsthaftigkeit rüber, wenn ich zu nett bin? Also insofern, das ist ja die Kernfrage, die dahinter steckt, auch bei den Diskussionen um die Militante.
Ja, und ich glaube, da liegt, glaube ich, so eins der Kernprobleme. Ich fände es tatsächlich gar nicht so schlecht, wenn wir gerade für den Bereich Veganismus bzw. ethischer Veganismus, um es wirklich zu definieren, vielleicht auch mal oder die ein oder andere belastbare Studie dazu hätten.
Gibt es leider nicht, ja. Aber vielleicht kommt die nochmal irgendwann. Aber ja, also wir können den Kreis ja sogar größer ziehen, dass wir sagen, erreichen vielleicht die Leute, die diese Baby-Steps unterstützen, ne? So im Sinne von, ja Mensch, mach doch nur dreimal in der Woche Fleisch statt fünfmal. Vielleicht erreichen die sogar noch mehr.
Wir wissen es nicht. Das wäre wirklich mal interessant herauszufinden.
Genau, ja, natürlich. Wir können nur für, also ich kann jetzt nur für mich sagen, ich muss mich abends noch im Spiegel anschauen können und ich muss irgendwie zu meiner Überzeugung stehen. Und ich hätte das Gefühl, ich werfe meine ethischen Überzeugungen von Bus, wenn ich so argumentieren würde, dass ich sage, auch Mensch, prima, dass du nur noch dreimal in der Woche Fleisch isst und nicht mehr fünfmal, könnte ich nicht mit meiner Einstellung übereinbringen. Aber ich kann nicht faktisch widerlegen, dass nicht damit eventuell jemand sogar mehr erreichen könnte. Das kann ich nicht. Das wäre anmaßend, wenn ich das tue. Ich kann nur sagen, ich kriege es nicht überein mit meiner Ethik. Aber ja.
Ich habe mir zwei oder dreimal war es, glaube ich, dass ich mir auch in den Streams die Hose mal ganz, ganz eng gezogen habe und tatsächlich mal versucht habe, diese Argumentation mitzugehen und mir dann in dem Vegan Talk eben auch solche Leute mal reinzuholen und das mal wirklich dann auch mit Ermutigung und so, ja, das ist ja schon mal ganz toll, dass du es versuchst und offensichtlich schon mal den Kern begriffen hast und dann versucht, über den Weg einzusteigen. Das ist halt jetzt anekdotische Evidenz an der Stelle, weil ich kann sagen, in zwei Fällen hat es funktioniert. Ich gehe aber auch mit dir, weil ich habe massive Probleme, das wirklich dann auch in diesen Talks glaubwürdig so rüberzubringen, weil es halt komplett gegen meine eigenen Werte geht. Weil ich sage, wenn du es wenigstens im Ansatz schon begriffen hast, dann gibt es kein ein bisschen. Dann musst du eigentlich für dich die Konsequenz daraus ziehen, okay, das ist scheiße und jetzt stelle ich um und fertig.
Ja.
Andererseits weiß ich halt tatsächlich dann auch wenigstens aus einem Fall aus eigener Erfahrung, da habe ich es genau andersrum gemacht. Der kam auch, ja, also ich esse ja nur noch ganz, ganz selten und bin da dann doch eher mit dem deutlich direkteren, militanteren Ansatz, der dann auch eher meinen Werten und meiner Art entspricht, dran. Ja gut, von dem haben wir nie mehr was wiedergehört.
Ja. Vielleicht müssen wir einfach, also bis wir belastbare Studien haben, irgendwie damit leben, dass wir sagen, okay, Menschen sind extrem verschieden. Wir haben eine riesige Bandbreite von Charakteren vor uns und jeder muss seinen Lieblingsveganer finden, der ihn zum Veganismus bringt. Also es wird die Leute geben, die sich mit der Bauchpinselei abholen lassen. Ist nicht mein Fall. Also da müssen sie einen weitergehen. Und da gibt es ja auch genug. Es gibt ja genug Veganer, die Bauchpinseln und diese kleinen Minischritte loben bis in den Himmel. Gibt es ja. Kann ja jeder sich anhören dann, das Lob. Bei mir gibt es das nicht. Bei mir gibt es kein Lob. Aber ich denke auch, mit meiner vielleicht etwas konfrontativeren Art, erreiche ich Leute. Also zumindest kenne ich eine Handvoll Leute, die sagen, Mensch, deine Äußerungen da bei Twitter haben mich schon irgendwie zum Umdenken gebracht. Also insofern kann, glaube ich, jede Seite für sich Erfolge verbuchen und vielleicht brauchen wir diese Bandbreite und diese bunte Mischung an Aktivismus, um wirklich auch die Bandbreite an Leuten abzuholen. Ja.
Ja, vermutlich brauchen wir die sogar ganz sicher, weil wie du ja richtigerweise sagst, das ist eine sehr individuelle Geschichte. Ja? Das ist kein... Mm. Jedes Schweinchen ist halt so ein bisschen anders und reagiert auch so ein bisschen anders und darauf musst du dann halt auch irgendwie versuchen einzugehen. Was ich damit nur sagen wollte, ist, dass ich grundsätzlich, also ich fühle deinen Ansatz total, weil ich verfolge ihn ja tatsächlich auch nicht wesentlich anders. Ich habe es halt nur dann tatsächlich auch bei Zeiten schon versucht und bin dann mal so den Weg der absoluten Deeskalation und des bisschen Ermutigens gegangen. Und musste da feststellen, ja, okay, das funktioniert halt auch. Das ist aber nichts, was du pauschal irgendwie so als Vorgehensweise dann irgendwie in den Raum stellen kannst. Weil selbstverständlich kann das beim nächsten schon wieder komplett nach hinten losgehen. Und den hättest du dann eher damit abgeholt, wenn du ihm, wenn er schon den ersten Schritt gemacht hast, nochmal kurz eine vor den Kopf geknallt hättest.
Genau. Ja.
Aber das ist vermutlich auch so ein ewiges Dilemma und da sind wir dann auch ganz, ganz, ganz schnell wieder in den üblichen Problemchen. Was ist der richtige Ansatz? Das ist ja bei uns im politischen Aktivismus, Flanzi und ich sind da auch noch sehr stark unterwegs, genau das gleiche Problem wie im veganen Aktivismus.
Ja. Und wenn man dann noch überlegt, dass der Veganismus von uns ja gar nicht fordert, überhaupt aktivistisch aktiv zu sein, sondern nur Dinge zu unterlassen, ist jede Form von Aktivismus, sei es auch die sanfteste überhaupt, ja schon mehr als der Veganismus an sich von uns verlangt.
Das ist richtig.
Ja, also wie steht ihr zu Leuten, die quasi sagen, vegan, ja, ich lebe das, aber ich äußere mich quasi nach außen hin überhaupt nicht dazu?
Schwierig. Ich finde das inkonsequent. Ja. Aber das ist meine eigene Überzeugung. Mhm. Ich könnte mich nicht dazu äußern. Also ich könnte nicht dazu schweigen. Ich muss das nach außen auch leben. Mhm. Das sieht man tatsächlich bei mir auch. Aber ich kann das nicht verstehen. Ich komme da nicht mit klar. Wenn jemand sagt, ja, ich möchte einfach nicht anecken, weil ich lebe vegan, ja gut, dann weiß ich nicht. Ist für mich nicht konsequent genug.
Ich sehe es gar nicht großartig anders. Ich sehe halt tatsächlich das Einzige, wo ich mich wirklich ein bisschen zurücknehme, ist im engeren familiären Rahmen. Mhm. Stichwort, ich weiß nicht, ob wir das da letztes Mal, doch, wir hatten es letztes Mal kurz drüber, so eins der Beispiele, die Schwiegermutter bei mir, die dann unbedingt noch ihren Butterkäse in meinem Kühlschrank parken wollte, wenn sie bei uns zu Besuch kommt. Da wird es halt für mich sehr, sehr schwierig. Ne? Also ich kriege die Frau weder mit Geld noch mit guten Worten noch mit sonst irgendwas wirklich auf die vegane Seite gezogen. Der Zug ist abgefahren, das kriegst du bei der nicht mehr erreicht. Ich weiß nicht mal hundertprozentig, woran es liegt. Ich versuche es tatsächlich bei ihr, aber mittlerweile auch nicht mehr. Ich bestehe einfach nur drauf, dass sie mir keinen Leichenscheiß oder irgendwelche Euterschlotze ins Haus trägt, wenn sie vorbeikommt. Das ist aber auch alles.
Ich wollte gerade sagen, also wenn jemand bei mir in den Kühlschrank Butterkäse legen möchte, dann bringe ich dem aber mal mit dem nackten Arsch ins Gesicht.
Das
wird nicht passieren.
Ja.
Nein.
Nein, ist ja bei uns dann auch nicht passiert. Ja, aber das war auch die letzte Diskussion, die ich mit ihr darüber hatte, als es genau darum ging, das ist mittlerweile auch 2 Jahre her. Weil sie dann unbedingt eben, wie gesagt, mit diesem scheiß Butterkäse und zu der Zeit gab es unter anderem hier bei Edeka und Penny schon diese Food for Future Dinger. Das ist halt original fucking Butterkäse. Das schmeckt genauso nach nix. Ja. Na, dann kauf dir das Zeug. Du wirst wohl für die 3-4 Tage, die du dann mal bei uns zu Besuch bist, mal auf diese scheiß Euterschlotzenscheiben verzichten können. Also das wirklich, das sind so Momente, da werde ich dann ein bisschen fuchtig. Aber da habe ich dann eher das Problem damit, ich will dann nicht so den kompletten Familienfrieden zerschießen in dem Moment. An anderer Stelle, wenn mich das jetzt nicht direkt im Umfeld betrifft, bin ich da mittlerweile auch, da sehe ich es genauso wie Pflanzi. Also ich könnte mich dann an vielen Stellen einfach nicht dazu äußern, wenn das Thema irgendwo aufkommt. Sei das jetzt im Freundeskreis beim Essen gehen oder sonst irgendwo, nee, da mache ich meine Meinung schon sehr deutlich.
Ja, und wenn man dann tatsächlich schweigt aus Harmoniegründen, dann kommt das in doppelter Wirkung abends dann irgendwie zurück, wenn man da im Bett liegt und denkt so, oh Gott, warum hast du das im Raum stehen lassen?
Ja,
so.
Ja.
Also wie gesagt, man muss am Ende des Tages ja, im wahrsten Sinne des Wortes, am Ende des Tages mit sich selbst im Reinen sein. Und das kann ich selten, wenn ich dann irgendwie bestimmte Dinge quasi runterschlucken muss.
Das ist genau mein Problem, das ich zum Beispiel dann auch mit meiner Schwiegermutter habe, weil ich schneide das nicht mehr an, wenn wir beisammen sind. Ich schneide das auch nicht mehr großartig an, wenn wir mal bei ihr zu Besuch sind. Aber genau diesen Effekt habe ich dann. Ne? Das ist genau das. Ich liege dann auch abends im Bett und denke mir so, also eigentlich hättest du es wirklich nochmal komplett aufmachen müssen, das Fass, weil es geht gar nicht.
Ja. An der Stelle möchte ich bitte nochmal meine Familie grüßen. Ich weiß, dass die meisten davon zuhören. Ihr könnt euch weiterhin darauf verlassen, dass ich euch damit in den Ohren liege. Die meisten von euch habe ich schon veganisiert und der Rest kommt auch noch dran.
Danke.
Und ja, das war eine Drohung.
Ich habe jetzt gestern die neue Rezeptur von Simply V Käse getestet.
Okay.
Die kann was. Wirklich gut. Also das ist nicht nur jetzt irgendwie hier so Werbegedöns mit, wir schreiben mal irgendwie was Neues da drauf, sondern das ist ein richtiger Sprung nach vorne. Also kann ich nur empfehlen, Simply V.
Ging komplett an mir vorbei. Die hatte ich schon seit ein paar Monaten nicht mehr im Haus.
Ja, ich generell veganen Käse habe ich selten im Haus, weil er einfach auch schmeckt wie ein Schlag an den Hals. Aber oh Gott, das war schon wieder ein Hinweis auf die nächste Folge. Aber ich habe das jetzt mal gesehen und getestet und ist gut.
Okay, dann muss ich die tatsächlich auch mal ausprobieren. Was ist eigentlich, wenn wir trotzdem gerade noch mal bei dem Thema veganer Käse ist, was ist denn aus der Präzisionsfermentierung geworden, die da vor ein, zwei Jahren mal so groß durch alle Medien ging?
Das ging vollkommen an mir vorbei. Ich bin aber auch einfach wie so ein Staubsauger. Ich fress das einfach. Mir ist das egal. Mir geht es nicht um Geschmack. Ich zimmer mir das einfach ins Gesicht.
Ich weiß es nicht. Ich kann nur vermuten, dass das ist gerade auch auf EU-Ebene in vielen Lobbykreisen kein großes Interesse darin gibt, besseren veganen Käse auf den Markt zu bringen. Es gibt ja auch dieses durch diese Bakterien künstlich hergestellte Casein, was ja wohl maßgeblich dieses Molekül ist, was auch diese typische Käseeigenschaften erzeugt, ne? Dieses Fädenziehen und dieser käsige Geschmack. Und das kann man ja auch wohl auf mikrobieller Ebene herstellen. Und ich denke, da wird es einfach sehr mächtige Bauern-Lobbygruppen geben auf EU-Ebene, die sich sehr vehement dagegen wehren, dass das in der EU marktreif wird, weil ich glaube, wenn der vegane Käse wirklich auf demselben Geschmackslevel und haptischem Level spielt wie der tierische, ich glaube, dann gehen da wirklich Millionen an Einnahmen bei denen verloren. Ne?
Ja. Das wäre, glaube ich, ein absolutes Totschlagargument. Also wenn es wirklich geilen veganen Käse gibt, ich glaube, dann gibt es nicht mehr so viele Leute, die ich fragen, auch Käse?
Ja.
Ja. Ich sehe schon, Seth hat die Anspielung, glaube ich, verstanden.
Ich habe sie leider verstanden.
Gute
ich,
Käse.
Ich hasse dich noch immer ein bisschen dafür. Ich habe nur gerade jetzt tatsächlich, weil ich habe mich mit der Frage auch gerade selbst so herausgefordert irgendwie. Es fiel mir nur gerade ein, weil wir über Käse reden und in dem Moment kam mir dann so in den Kopf, warte mal, davon habe ich jetzt schon echt lang nichts mehr gehört, also auch in den einschlägigen Vegan-Kanälen nicht mehr. Aktuell gibt es da tatsächlich noch nichts auf regulatorischer Ebene, was da irgendwie weitergegangen wäre. Es ist in der EU damit tatsächlich aktuell auch noch blockiert. Es gibt aber vollkommen marktreife Produkte. Und die sind auch in den internationalen Märkten und ausgerechnet in den USA tatsächlich schon auf dem Markt.
Okay. Das ist ähnlich interessant wie In-vitro-Fleisch. Ne?
Ja, tatsächlich ja.
Dann. Hatten wir das schon? Ich bin mir gar nicht sicher. Hatten wir das kurz angesprochen?
Nee.
Wie ist eure Meinung dazu? Also, ich nehme noch nichts vorweg, weil wenn wir schon bei geilem Käse sind, der dann eventuell demnächst im Handel ist, hoffentlich, dann müssen wir das Thema vielleicht auch nochmal ganz kurz abfrühstücken. Was ist eure Meinung dazu?
Max,
möchtest du? Wie steht ihr dem gegenüber?
Also ich bin nicht auch da wieder vorsichtig. Also ich verbreite ungern Halbwissen. Nach meinem jetzigen Stand ist es ja so, dass man embryonale Stammzellen irgendwie aus Kälberblut braucht, ne? Also quasi als Art Starter, um diesen ganzen Prozess in Gang zu bringen. Würde de facto also heißen, da muss man mindestens ein Kalb noch irgendwie ins Jenseits befördern, um das ganze Ding in Laufen zu bringen oder um diesen Prozess starten zu können. Heißt de facto, In-vitro-Fleisch wäre erstmal nicht vegan. Und jetzt sind wir halt bei der Sache, wie überzeugt man Leute und wie reduziert man halt eben die Ausbeutung von Tieren. Wenn es jetzt also so wäre, dass man mir den Deal vorschlägt, pass mal auf, hier ist ein Tier, das wird jetzt sterben. Aber wir erzeugen damit die Menge an Fleisch, für die sonst 1000 Tiere gestorben wären. Ja, kann ich jetzt zu dem Zeitpunkt nicht sagen, dass ich diesen Deal nicht unterschreiben würde, obwohl er nicht vegan ist, aber also da reden wir ja wirklich davon, dass wir, ne, vielleicht aus einem Tier die Menge, die tausendfache, wie gesagt, da weiß ich jetzt nicht, über welche Mengen wir reden, aber wenn wir jetzt mal den Faktor 100 oder den Faktor 1000 in den Raum stellen, keine Ahnung, ob das realistisch ist.
Das ist tatsächlich
hätten wir in der Summe natürlich erstmal deutlich weniger Tierausbeutung, aber wir hätten trotzdem immer noch die Botschaft, ein Tier ist eine Ware, ein Produkt, was wir ausbeuten. Ja. Also die Botschaft dahinter ist immer noch hochproblematisch, sie ist nicht mit dem Veganismus vereinbar. In der Nettosumme hätten wir aber 999 Tiere, die nicht in den Schlachthof geschickt werden.
Ich bin bei dieser Geschichte tatsächlich, also du hast mir eigentlich die Antwort weitestgehend vorweggenommen und ich komme bei der Geschichte ganz, ganz schnell immer wieder in die Bereiche Kunstpelz und Kunstleder, was ich für ähnlich problematisch halte. Ich würde den Deal auch unterschreiben. Ich würde ihn auch unterschreiben, wenn ich mir damit sicher sein könnte, okay, es werden signifikant weniger Tiere dafür getötet und ausgebeutet. Ich könnte es aber für mich weder nutzen, noch wirklich dann ja mit meinen Werten so vereinbaren, dass ich sagen würde, das ist jetzt eine gute Sache. Ich fände es ganz toll, wenn wir einfach komplett auf den Quatsch verzichten könnten.
Ja, also der Konsum stand auch nicht in Frage. Also ich meine nicht, dass ihr das konsumieren sollt. Ich würde es auch nie und nimmer konsumieren. Ihr habt mir allerdings dann auch meine Sicht der Dinge auch schon vorweggenommen. Das ist ja super. Das war dann doch eher so ein bisschen das im Kreis stehen und sich auf die Schulter klopfen. Das habe ich jetzt sehr nett ausgedrückt. Ich hatte eigentlich einen anderen Begriff.
If you know, you know.
Ja, schon. Ja, nee, aber das ist schon interessant. Also ich sehe es ganz genauso. Also man kann nicht sagen, dass ich, wenn ich jetzt diesen Deal auf dem Tisch liegen haben würde, dass ich sagen würde, nein. Also alleine für die Lebewesen, die dann dadurch nicht diesem Schicksal zugeführt werden, würde ich das schon tun. Allerdings lehne ich es generell ab. Ich möchte kein Fleisch mehr konsumieren, egal aus welchen Quellen. Also selbst wenn es aus einem 3D-Drucker kommt, ich möchte es ja gar nicht mehr. Mhm. Da bin ich fernab von. Ich meine, gute Ersatzprodukte, die esse ich gerne, aber ja.
Da würde ich gerne nochmal eben kurz drauf kommen. Du hattest jetzt neulich auch nochmal das Planted Steak gegessen, ne? Und hast dann gesagt so, das ist nichts für mich, weil das ist zu echt. Und das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Und ich habe mich gefragt, ist es ethisch vertretbar, ein Produkt zu machen, was wirklich aussieht wie totes Tier? Was für eine implizite oder indirekte Botschaft ist denn da jetzt wieder hinter? Ist es wirklich ethisch und moralisch nicht auch verwerflich? sende ich damit nicht auch indirekt ungewollt die Botschaft, naja, Tiere sind ja schon irgendwie dann doch noch Produkte, wenn ich sie optisch und geschmacklich nachahme? Habe ich länger drüber nachgedacht. Und ja, bin für mich zu dem Schluss gekommen, erstmal, das Wesentliche ist ja, kein Tier wird ausgebeutet, kein Tier stirbt dafür. Also klar, wir haben noch Ernteopfer und so weiter, aber kein Tier stirbt dafür gezielt. Also vegan ist es, aber ist dahinter eine gefährliche Botschaft, die wir übersehen? Dann habe ich überlegt, so machen wir das, würden wir das im menschlichen Bereich denn tun? Das ist ja immer so meine Korrekturhilfe. Mhm. Also würden wir ein Menschensteak kaufen, was aussieht wie Menschenfleisch, wobei jetzt keiner weiß, wie das genau aussieht und keiner weiß, bis auf wenige, wie es schmeckt. Mal angenommen, theoretisch es gäbe das, würden wir das ethisch vertretbar finden, dass wir da jetzt sagen, hier guck mal, hier kannst du 100 Gramm Oberschenkel vom Menschen kaufen, ist kein Mensch, aber es sieht genauso aus und schmeckt auch so. Und dann ist mir eingefallen, naja, wir ahmen ja auch teilweise Menschenorgane nach, also gerade zu Halloween, ne? Dann kann ich hier diese Gummiaugen da kaufen, die aussehen wie menschliche Augen. Ich kaufe den Weihnachtsmann, der, naja, aus Schokolade ist, aber auch sieht wie ein Mensch. Im sexuellen Bereich gibt es auch Nachbildungen von Menschen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, die auch für sexuelle Handlungen genutzt werden. Damit haben wir ja auch ethisch wenig Probleme. Also insofern findet das ja auf menschlicher Ebene auch schon statt. Aber das waren spannende Gedanken. Ich bin noch nicht hundertprozentig für mich zum Schluss gekommen. Dafür mag ich das Zeug einfach viel zu gerne. Aber ja, aber hat mich echt zum Nachdenken.
Da hast du einen guten Punkt aufgemacht, ja.
Ja, finde ich auch. Also ich habe das probiert, weil ich das tatsächlich bei dir gesehen habe und ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Steph hat auch gesagt, oh, das ist super. Und ich habe es angebraten, ich habe es aufgeschnitten und ich habe gedacht, oh Gott, was ist das? Das möchte ich nicht. Ich habe es dann trotzdem probiert, weil ja, ich bin halt auch einfach ein Konsumopfer in dem Falle. Ich habe es probiert. Und ich habe gedacht, okay, nein, du fühlst dich in eine Zeit zurückversetzt, in der du noch Fleisch gegessen hast. Und das ist für mich moralisch nicht mehr okay. Also ich möchte dieses Gefühl nicht haben. Das Produkt an sich hat mit Sicherheit seine Daseinsberechtigung, weil ich glaube, die Zielgruppe eine ganz andere ist. Also es gibt vielleicht so zwei Zielgruppen. Also einerseits die Veganer, die das geil finden, weil sie das einfach früher gerne gegessen haben und dann nicht diese Abzweigung machen, die ich gemacht habe. Und es gibt die Neueinsteiger, also die Leute, die es wirklich einfach mal aus Interesse testen wollen, kommt das schon an Fleisch ran, kommt das nicht an Fleisch ran? Ich glaube, dafür ist das super, aber ich bin da raus. Also ich kann es nicht, weil ich wirklich mit der Konsistenz im Mund gekämpft habe. Ich habe gedacht, oh Gott, ich habe 15 Mal auf die Packung geguckt und habe geschaut, ist das wirklich vegan? Und das war für mich ein Horrortrip, aber für Leute, denen es schmeckt, ey, go for it. Ich finde das super. Jedes Ersatzprodukt, was einen Unterschied macht, ist super für mich. Super. Ja, macht weiter, aber ich möchte es nicht. Ich brauche es nicht.
Also ich finde tatsächlich den Punkt, den Max da gerade aufgemacht hat, jetzt hast du bei mir Denkanstöße ausgelöst, weil gerade vegane Ersatzsteaks und so ein Quatsch habe ich bisher unter dem Aspekt nie betrachtet. Also ob wir da tatsächlich irgendwie vielleicht noch ein, zwei ethische Stolperfallen übersehen an der ganzen Geschichte. Und ja, da kann ich jetzt noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, was ich vorher angesprochen hatte. Ich habe zum Beispiel auch ein massives Problem mit Kunstpelz und mit Kunstleder.
Ja.
Aus eben genau diesen Gründen. Und ja, doch, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das kann schon das ein oder andere Problem wirklich darstellen. Ich müsste mir da nur auch echt noch mal ein bisschen Gedanken drüber machen. Bei mir ist halt so das Ding, um jetzt noch mal drauf zurückzukommen, weil du sagst, du kommst mit der Konsistenz nicht mehr klar. Ich habe ja dieses Problem mittlerweile seit geraumer Zeit, wenn ich einkaufen gehe. Und das geht tatsächlich auch nicht weg, wenn ich an irgendeiner Fleischtheke vorbeilaufe und diesen Geruch von dieser rohen Scheiße, die da rieche, dann kommt mir wirklich Würgereiz. Also ich muss da echt aufpassen. Oder auch, wenn ich irgendwo so den berühmten Fischgeruch auf dem Markt dann plötzlich in der Nase habe. Da wird es dann schon schwierig. Womit ich kein Problem habe, sind eben so realistische Planted Steaks oder irgendwas in die Richtung, die halt wirklich ultimativ nah dran sind, weil ich habe damals nicht aufgehört, Fleisch zu essen, weil mir das Zeug nicht geschmeckt hätte. Ne? Das möchte ich nochmal ganz dolle klarstellen. Ich habe aus ethischen Gründen damit aufgehört und nicht, weil ich mir dachte, oh Gott, das ist ja alles widerlich. Und deswegen, ich komme mit diesen Ersatzprodukten super, super, super gut klar. Aber ja, ich glaube, ich muss da auch nochmal ein bisschen drauf rumdenken, weil ich, ja, ich doch durchaus, ich sehe da durchaus Potenzial für Probleme.
Ich möchte noch mal ganz kurz festhalten, das Planted Steak ist laut Max der Dildo der Geschmacksnerven. Das wollte ich nur noch mal zusammenfassen.
Das kann ich für meinen Teil unterschreiben.
Ja, es ist schon, also im freien Handel ist es schon das fleischähnlichste Produkt, was ich kenne. Wobei Redefine Meat ist ja auch noch so ein Anbieter, auch schon sehr, sehr gute, sehr authentische Sachen macht. Genau, und dann haben wir noch Juicy Marbles, aber die sind ja nur online verfügbar und auch ja, preislich einfach.
Ja, da zahlst du dich halt wirklich dämlich dran, aber die sind leider schon echt sehr gut. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ich würde da auch noch Green Mountain reinpacken. Das Problem ist nur, die haben mich verloren an dem Punkt, wo sie auf die Verpackung geschrieben haben, perfekt zu Fleischgerichten.
Ja.
Was? Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Unsere Produkte passen perfekt zu Fleischgerichten.
Okay.
Da haben sie mich dann verloren. Da war ich dann irgendwann so, oh, ja, guck mal, Green Mountain. Oh, was steht da? Oh, nee, danke. Auf gar keinen Fall. Das ist so der Pick-me-Veganer.
Es gab irgendwie mal eine vegane Firma, die haben dann so eine Umfrage unter Mitarbeitern gepostet bei Insta und haben dann gefragt, so, ey, lebst du eigentlich vegan? Und Fun Fact, keiner der Befragten lebte vegan. Ich weiß aber nicht mehr, welche Firma das war.
Greenforce.
War das Greenforce? Ah, Greenforce war das.
Ja.
Oh, das hat damals auch einen bösen Shitstorm in der veganen Community gegeben damals. Ja, war auch marketingtechnisch eher unglücklich.
Greenforce ist tatsächlich auch nochmal ein Thema für sich und ich muss dazu sagen, ich nutze ab und an durchaus Produkte von denen nach wie vor.
Ja.
Ich finde die auch nicht allzu scheiße. Und gerade so die ganzen Pülferchen, die sie da auch noch im Umlauf haben, finde ich halt leider auch fucking praktisch, wenn da wirklich mal was auf die Schnelle gehen muss und du halt keine Frischware irgendwie. Also, ne, es ist sehr convenient und es ist qualitativ, finde ich jetzt auch nicht der letzte Schrott, ganz im Gegenteil. Mhm. Marketingtechnisch ist Greenforce aber wirklich ein anderes Rabbit Hole, ja.
True.
Da würde sich noch mal eine eigene Folge drüber lohnen. Da kannst du dich sehr lang drüber unterhalten.
Ja.
Weil gerade Marketing bei veganen Ersatzprodukten ist, glaube ich, was, das hatten wir noch so gar nicht auf dem Schirm bisher. Ne?
Ich glaube auch tatsächlich, wir müssen Max irgendwann noch mal, wir müssen ihn einfach noch mal akquirieren, weil ich glaube, ich schaue gerade auf die Uhr und ich sehe, dass das auf jeden Fall eine Überlängenfolge wird. Ich glaube, wir werden auch heute nicht fertig.
Nee. Mir fällt ja gerade Katjes so ein, die das tatsächlich mal vor Jahren gemacht haben, mit ethischen Aspekten dafür, für ihre veganen Produkte, ne? Mit diesen Kühen, die da so in so einer dystopischen Geschichte.
Die es bis heute, gefeiert, die's damals, bis heute nicht hinkriegen, ihre scheiß Joghurtgums vegan zu kriegen.
Ja, genau.
Dieses eine letzte fucking Produkt, weißt du?
Genau. Aber trotzdem, Katjes war die erste Firma, also der erste große Player, der sich getraut hat, sag ich mal, die Tierindustrie kritisch darzustellen. Das fand ich schon einen mutigen Schritt. Die anderen trauen sich das natürlich nicht und argumentieren, wenn sie argumentieren, ja meistens mit Umweltaspekten oder mit vielleicht Gesundheit oder so, aber ethisch argumentiert von denen ja keiner.
Nee, und vielleicht wäre das tatsächlich auch was wirklich helfen. Was heißt wahrscheinlich? Das wäre etwas, was mit Sicherheit sogar helfen könnte, wenn mehr Firmen genau das tun würden. Mhm. Aber da ist halt dann die Angst vor dem Umsatzverlust viel zu hoch, wenn das irgendwie nach hinten losgeht.
Ja, das stimmt.
Ist ja auch Rügenwalder zum Beispiel. Wie viel haben die umgestellt? Da kam kein einziges Mal irgendwie der ethische Aspekt.
Nein, Gottes Willen.
Aber das wäre tatsächlich, also ich muss auch an dieser Stelle wieder sagen, es ist mir immer eine sehr, sehr große Freude und auch schon Ehre, mit euch in dieser Runde hier zusammensitzen zu dürfen. Und wenn Max da nichts gegen hat, jederzeit sehr, sehr gerne eine Fortsetzung an der Stelle, weil ich glaube, es ist, wir könnten ein eigenes Format schon fast draus machen.
Ich möchte, wenn das für Max okay ist, einen dritten Teil einfach mal ankündigen. Ich habe da nämlich noch eine Sache, die ich heute nicht ansprechen konnte, die ich das nächste Mal sehr gerne ansprechen würde, die weitestgehend auch in das Thema reinpasst. Und ich glaube, das wäre sehr interessant auch für die Zuhörenden. Aber ich glaube, für die Woche haben wir es eigentlich wirklich gut gewuppt. Wir sind jetzt mit Vorgespräch bei 2 Stunden. Das muss auch einen Samstag auch mal reichen.
Ja, wir haben jetzt eine Laufzeit von 1,25 für die Folge dann. Ich glaube, dabei sollten wir es dann wirklich für heute belassen, sonst ist der ein oder andere vielleicht am Ende doch noch überfordert. Da kommt dann die TikTok-Aufmerksamkeitsspanne wieder durch.
Ja, ja. Genau, und wir alle müssen ja auch gucken, ob JP inzwischen ein drittes Statement-Video hat. Also insofern.
So nämlich.
Das wird heute Schlag auf Schlag.
Entschuldigt mich, ich muss auf YouTube jetzt weiter schauen.
Gut, ich würde sagen, dann freut euch vielleicht auf einen dritten Teil. Wir lassen es noch ein bisschen im Nebel, ob es reinkommen wird.
Ja.
Vielleicht überraschen wir euch einfach irgendwann damit. Ihr hört diesen Podcast selbstverständlich auch am Sonntag, glaube ich, wieder auf dem Stammteich Twitch-Kanal.
Ja.
Sobald die Folge released ist, lasst da gerne auch auf jeden Fall mal ein Follow da. Das wäre sehr schön. Auch gerne auf dem Mobsente YouTube-Kanal ein Follow da lassen. Das wäre auch schön. Und mir bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer go vegan. Ganz einfach.
Da schließe ich mich an. War schön, bei euch zu sein. Danke.
Ich sage auch vielen lieben Dank, dass du wieder hier warst. Vielen lieben Dank, Pflanzi. Eine wirklich sehr angenehme und sehr schöne Runde. Ich kann da auch nicht mehr viel ergänzen. Ihr kennt das. Bleibt stabil, passt auf euch auf. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und vielleicht schon demnächst nochmal in dieser Runde. Wir gucken mal.